Dieser Podcast ist eine entgeltliche Einschaltung in Form einer Medienkooperation mit dem Bundesministerium für Frauen, Wissenschaft und Forschung. Die redaktionelle Verantwortung liegt beim Standard.
Salamanders can regenerate their entire limb, parts of their brain, and we're interested in how the injured tissue responds to be able to grow and replace the missing organ.
Willkommen bei Rätsel der Wissenschaft, dem Standard-Podcast über die großen Fragen der Menschheit. Ich bin David Rennert.
Und ich bin Tanja Draxler. Wir sprechen jeden zweiten Mittwoch über die ganz großen und ganz kleinen Mysterien in unserem Universum.
Heute geht es bei uns um einen kleinen Salamander, der so etwas wie ein Superstar in der medizinischen Forschung ist. Wie schafft es der Axolotl, ganze Körperteile, Organe und sogar Teile seines Gehirns nachwachsen zu lassen? Und was kann die Wissenschaft davon lernen?
Heute beginnen wir mit einem etwas düsteren Gedanken. Stell dir vor, du verlierst einen Arm, du überlebst den furchtbaren Unfall, aber dein Leben ist natürlich nie mehr dasselbe. Du musst lernen, mit diesem Verlust einer Gliedmaße zurechtzukommen und deinen Weg durch einen neuen Alltag zu finden. Es gibt ein Tier, das so einen Verlust ziemlich leicht verkraftet. Wochen später ist der verlorene Arm einfach wieder da, als wäre nichts gewesen. Knochen, Muskeln, Nerven, Blutgefäße, alles funktioniert super wie zuvor. Dieses Tier heißt Axolotl und ist nicht zufällig ein Superstar der medizinischen Forschung.
Axolotl sind mexikanische Schwanzlurche, wasserlebende Salamander. Und ihre unglaublichen Fähigkeiten beschränken sich nicht allein auf Gliedmaßen. Sie können sehr viele, sogar die meisten Teile ihres Körpers regenerieren, auch Organe und sogar Areale des Gehirns. Und auch damit enden die Besonderheiten dieser Tiere noch nicht.
Axolotl sind, was BiologInnen eine Dauerlarve nennen. Sie verwandeln sich nicht körperlich in erwachsene Tiere. Diese Amphibien durchlaufen einfach keine Metamorphose. Sie verlieren ihre Kiemen nicht, sie verändern ihre Gestalt nicht und sie werden nicht im herkömmlichen Sinn erwachsen. Und trotzdem werden sie aber geschlechtsreif, pflanzen sich fort und können über 20 Jahre alt werden. Diese ewige Jugend nennt man Neotenie und sie ist einer der Schlüssel zu den Axolotl-Superfähigkeiten.
Neotenie bedeutet, der Körper bleibt in einem Zustand, in dem Zellen noch flexibel sind, in der Entwicklung noch möglich ist, in der sozusagen biologische Baupläne noch verfügbar und abrufbar sind. Beim Menschen endet diese Phase schon vor der Geburt, beim Axolotl endet sie nie. Und das sieht man ihm auch an. Diese federnartigen Kiemenäste auf der Seite des Kopfes, die kleinen dunklen Augen, der breite Kopf, das alles wirkt recht weich, unfertig und noch dazu sehr freundlich. Das hat den Axolotl in den vergangenen Jahren auch zu einer Ikone der Popkultur gemacht. Axolotl tauchen inzwischen in Videospielen auf, sind auf neueren mexikanischen Banknoten abgebildet und haben auf Social Media einen ziemlichen Lauf. Ein Tier, das früher kaum jemand kannte, ist plötzlich überall.
Aber während der Axolotl immer bekannter wird, ist er in der Realität leider schon fast vollständig verschwunden. Sein natürlicher Lebensraum liegt im Süden von Mexiko-Stadt, im Kanalsystem eines einst riesigen Seengebiets. Die Urbanisierung, Verschmutzung, invasive Fischarten und Wasserverlust haben diesen Lebensraum fast völlig zerstört. In freier Wildbahn gilt der Axolotl heute schon als fast ausgestorben.
Sehr viele dieser kleinen Schwanzlurche leben dagegen in menschlicher Obhut, in Aquarien, in Zuchtprogrammen und in Forschungslaboren. Die weltweit größte Axolotl-Kolonie außerhalb von Mexiko ist übrigens in Wien zu Hause, am Institut für Molekulare Biotechnologie der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. Ungefähr 3000 dieser urtümlichen Salamander gibt es dort. Das ist natürlich kein Zufall, denn das Institut wird von einer der weltweit führenden Axolotl-Forscherinnen geleitet, von der US-amerikanischen Biochemikerin Ellie Tanaka. Wir haben sie gefragt, warum sich Axolotl einer immer wachsenderen Beliebtheit erfreuen.
I think with their feathery gills and then the tendency to smile, I think it makes everyone feel good. And I think then being associated with this magical quality of being able to regenerate a body part also gives it a very positive feeling. They're cute.
Ja, süß sind sie wirklich. Für die Forschung ist das aber natürlich kein allzu wichtiges Kriterium. Aber da punkten die Axolotl sowieso, denn sie sind ein idealer Modellorganismus.
Axolotl können nicht nur fast jeden Körperteil nachwachsen lassen, sie sind noch dazu äußerst gut erforschbar. Ihre Zellen sind groß, das Gewebe weitgehend durchsichtig. Viele Prozesse, die in anderen Tieren im Verborgenen ablaufen, kann man beim Axolotl direkt und relativ gut beobachten, sogar schon mit einfachen Mikroskopen, sagt Eli Tanaka.
In general, I think amphibians are very important animals because they are representatives of early animals that evolved for legs. And so these are animals that essentially have evolved the base physiology similar to our physiology. And as experimental models, they're amazing because they're cold-blooded. And so that their cells can live at all sorts of different temperatures. And the axolotl has really big cells. And so if you put an animal under just a what we call a normal stereoscope, it's not even a very high power microscope. It's a microscope that you would see in any classroom. You can see the blood cells circulating through the veins in the tail, for example. And it's just really magical what you can see in the tissues of this animal.
Was Tanaka hier beschreibt, ist entscheidend. Axolotl lassen sich im Labor züchten. Man kann ihre Entwicklung von der befruchteten Eizelle an verfolgen. Man kann sie genetisch verändern, einzelne Zellen markieren und Gewebe unter dem Mikroskop beobachten, während es sich neu bildet. All das ist bei Säugetieren klarerweise kaum möglich.
Und dann gibt es beim Axolotl, wie schon angesprochen, besonders Interessantes zu sehen. Seine unglaubliche Regenerationsfähigkeit. Axolotl-Zellen verhalten sich nach einer Verletzung nämlich nicht wie menschliche Zellen. Beim Menschen schließen sich Wunden, Narben entstehen, Gewebe wird repariert, nicht regeneriert. Beim Axolotl passiert etwas anderes. Seine Zellen gehen zurück in einen Zustand, den wir eigentlich nur aus der Embryonalentwicklung kennen. Gene, die nur im Embryo aktiv sind, werden jetzt wieder angeschaltet. Die Zellen verlieren einen Teil ihrer festen Identität und werden wieder formbar, gesteuert durch Signale aus dem Gewebe.
Wenn ein Axolotl ein Bein verliert, beginnt also kein Reparaturprozess, sondern ein Entwicklungsprozess. Das ist der entscheidende Unterschied zu uns Menschen und den meisten anderen Tieren. In den ersten Stunden nach der Verletzung verschließt sich die Wunde mit einer dünnen Zellschicht. Und diese Schicht sendet Signale an das darunterliegende Gewebe und löst dort etwas Entscheidendes aus. Die Zellen ändern dann nämlich ihr Programm. Muskelzellen, Bindegewebszellen, Knorpelzellen verlieren einen Teil ihrer Spezialisierung. Sie werden wieder entwicklungsfähig. Nicht alle zu allem, aber sie sind flexibel genug, um gemeinsam neues Gewebe aufzubauen.
Und da stellt sich natürlich die medizinisch entscheidende Frage, warum können Axolotl das und wir nicht?
One of the main differences is that the cells in an adult tissue, so adult cells in an axolotl can go back and start the gene expression programs that were existing in a much younger embryo. And so the adult cells can turn into stem cells, but not only can they turn into stem cells, they can turn on a whole set of genes that control how an organ forms in the first place. And this, we think, is somehow blocked in human or mammalian cells, that somehow they're not able to do this going back very easily. And we think that there's some blocks inside the cells that are keeping them from being able to go back like that. We're trying to understand what that is. My personal feeling is that with mammals, their organs became more complex. They have more different types of cells. And in order to do that, maybe they kind of had to control their genome in different ways, and that made it harder for these cells to go backwards. And so in a way, the salamander remained a little bit more simple. And by staying simple, it's easier for it to go back to the embryo type state.
Die Regeneration ist also möglicherweise ein Preis, den wir für unsere Komplexität bezahlt haben. Aber es sind nach wie vor viele Fragen rund um die Axolotl-Superkraft unbeantwortet.
The biggest unanswered questions are, what are the key components in this process of a adult cell going back to a stem cell? And can we transfer that ability to a human cell? I think another big unanswered question is that the only thing that has to be done to get human cells to regenerate, or are there other unknown blocks in regeneration for human cells?
Was genau diesen Prozess der Rückprogrammierung erwachsener Zellen auslöst, ist also nach wie vor offen. Und auch die Koordination der Zellen bei der Neubildung ganzer Körperteile gibt weiterhin Rätsel auf. Denn bei einem erwachsenen Tier ist ein neuer Arm ein anderes Kaliber als bei einem Embryo, klarerweise.
When you regenerate an adult tissue, it's a huge mass of cells, much bigger than in the embryo. And the question is, how does an axolotl regenerating tissue, which is so massive compared to the embryonic tissue, how can it retain all the communication that has to happen between the different parts at this much, much bigger scale? And this is also very important when thinking about engineering adult scale tissue regeneration.
Die außergewöhnliche Regenerationsfähigkeit der Axolotl hat also sehr viele Aspekte. Von der zellulären Rückprogrammierung über die Aktivierung von Genen und Bauplänen bis zur Zellkommunikation. Die medizinisch relevante Frage ist also, was können wir Menschen davon lernen? Die Antwort ist ein bisschen ernüchternd und gleichzeitig aber auch vielversprechend. Niemand erwartet jetzt wirklich, dass Menschen in absehbarer Zeit Gliedmassen regenerieren, also nachwachsen lassen können.
Obwohl das unglaublich cool wäre.
Das wäre sehr cool und sehr toll für Menschen, die Gliedmassen verlieren. Aber es gibt schon heute Hinweise, dass einzelne Elemente der Axolotl-Regeneration auf den Menschen übertragbar sein könnten.
Zwar nicht als Ganzes, aber irgendwie als Prinzip. Das erste Lernfeld dabei ist die Wundheilung ohne Narben. Beim Menschen ist Narbenbildung der Standard. Sie schließt eine Wunde schnell, aber sie stellt die ursprüngliche Struktur nicht wieder her. Axolotl dagegen verhindern die Bildung von Narben aktiv. Ihre Wunden bleiben also gewissermaßen offen für die Entwicklung. Wenn wir verstehen, wie sie das tun, könnte das die Behandlung von schweren Verbrennungen oder auch chronischen Wunden grundlegend verändern.
Ein zweiter Bereich ist die Knochenheilung. Es gibt Brüche, die bei Menschen selbst nach Monaten nicht richtig wieder heilen, nicht richtig zusammenwachsen. Die Axolotl-Regeneration zeigt, dass Knochen nicht einfach nur zusammengefügt werden, sondern auch neu angelegt werden können. Mit exakter Form und Integration in Muskeln und Nerven. Forschungsteams versuchen deshalb heute, diese Signale zu identifizieren und gezielt zu nutzen, um die Heilung von Knochen beim Menschen zu beschleunigen.
Interessant wird das auch bei Nervenschäden. Beim Menschen regenerieren periphere Nerven langsam und unvollständig. Das Rückenmark fast gar nicht. Der Axolotl kann beides, zumindest teilweise. Er zeigt, dass Nervenzellen nicht allein das Problem sind, sondern ihre Umgebung. Wenn die Umgebung die richtigen Signale sendet, dann können auch Nerven wachsen.
Und damit kommen wir zum vielleicht wichtigsten Beitrag der Axolotl zur medizinischen Forschung. Lange dachte man nämlich, man müsse Stammzellen nur einbringen, dann erledigt der Körper den Rest. Der Axolotl zeigt aber, ohne Orientierung wissen die Zellen gar nicht, was sie werden sollen. Erst die Umgebung macht die eigentliche Regeneration möglich.
Das hat auch direkte Folgen für die Entwicklung von Biomaterialien, Implantaten und Gewebeersatz. Materialien müssen nicht nur stabil sein, Sie müssen auch Informationen tragen. Sie müssen Zellen sagen, wo sie sind und was sie hier tun sollen. Und genau daran wird heute intensiv geforscht.
Dass Wien ein Hotspot der Axolotl-Forschung ist, haben wir schon erwähnt. Wie sieht der Alltag mit den Tieren im Labor eigentlich aus? Und was rät die weltbekannte Top-Forscherin Tanaka jungen Frauen, die sich für eine Karriere in der Wissenschaft interessieren?
Wer heute über Axolotl-Forschung spricht, kommt an Wien nicht vorbei. In einem Gebäudekomplex im 3. Bezirk, im sogenannten Vienna Biocenter, wo die Forschungsinstitute IMBA und IMP angesiedelt sind, lebt die größte bekannte Axolotl-Kolonie außerhalb Mexikos. Denn hier befindet sich der Arbeitsort von Eli Tanaka.
Ungefähr 3000 Tiere, Erwachsene, Jungtiere und Larven, befinden sich hier in Wasseranlagen. Die erinnern weniger an Aquarien als an Tanks mit technischer Infrastruktur. Filter, Kühlung, Sensoren, alles wird genau kontrolliert und ist darauf ausgelegt, stabile Bedingungen für die Axolotl zu schaffen. Die Wiener Kolonie ist nicht nur groß, sie ist auch genetisch wertvoll. Die Tiere stammen aus sehr unterschiedlichen Linien, werden gezielt verpaart, um die Diversität, die genetische Vielfalt zu erhalten. Denn wenn man verstehen will, wie Regeneration funktioniert, braucht man nicht nur Vergleichbarkeit, sondern auch Variation.
Der Alltag in so einem Labor entspricht nicht so ganz der romantischen Vorstellung von Wissenschaft. Hier passiert Grundlagenforschung. Sie besteht aus Pflege, Kontrolle, Dokumentation und viel Geduld. Axolotl wachsen im Vergleich zu uns zwar schnell, um sie aber gezielt zu beobachten, dann doch auch wieder langsam. Regeneration dauert Wochen bis Monate und dabei muss alles genauestens dokumentiert werden. Das ist aber kein Alleinstellungsmerkmal der Axolotl-Forschung. Grundlagenforschung braucht immer einen langen Atem. So funktioniert Wissenschaft.
Und Wissenschaft ist ja nicht nur eine Geschichte von großartigen Entdeckungen. Sie ist auch und vor allem eine Geschichte des genauen Hinsehens, des Zweifelns, des Wiederholens und des Aushaltens von Antworten, die erst vielleicht viel später oder sogar nie einen Sinn ergeben. Wissenschaft ist aber auch eine Geschichte von Strukturen und gesellschaftlichen Zuständen. Wer forschen kann, wer Geld bekommt oder Stellen erhält, wer gehört wird, wer etwas leitet, wer die Entscheidungen trifft. In diesem Bereich hat sich in den letzten Jahrzehnten viel verändert, längst aber noch nicht alles.
Eli Tanaka ist heute Direktorin des Instituts für molekulare Biotechnologie, eines der wichtigsten Forschungsinstitute Österreichs. Sie ist die erste Frau in dieser Position und wir haben sie gefragt, wie sie die Rolle von Frauen in der Wissenschaft in Österreich beurteilt.
I think there are a number of very high achieving, eminent female scientists in Austria. In general, I think over the past decade, people are having an easier time recognizing women in science and that they're able to advance to a leading position. So I think it's a very good time for women in science. And I also would like to say that the support that I feel among female scientists of my generation, but also from older generations, is extremely valuable and warm. I think it's a very welcoming group of people and culture.
Eli Tanaka spricht aber auch offen über die Hürden, auf die viele Frauen stoßen, in der Wissenschaft, aber auch in ihrer persönlichen Umgebung.
I think that in the general populace, there could be some, let's say, resistant type attitudes. Of course, there's always the question of if someone has a very serious career, are they also able to fulfill their duties as a mother? And I think there's some skepticism among certain sectors of society. Also, I think women themselves wonder, do I want to have a full-time, hard-driving career when I have children? And that's, of course, a personal choice. But I do think that more and more women who have done that and have fulfilling lives and have successful families, it is very important to demonstrate that it is indeed possible. And I think that families, workplaces making those conditions possible with regard to healthcare and other support measures is very important because it is a lot of work to do both.
Und was würde die international renommierte Top-Forscherin Ellie Tanaka jungen Frauen raten, die eine Karriere in der Wissenschaft anstreben?
I think there's a mixture of determination and also being willing to find practical solutions in your life and also knowing what to prioritize and what you have to give up so that in the long term you'll fulfill this dream of having a career and having a great family. I think that's very important. You know, in certain phases of your life, you may recognize that it's going to be pretty tough and you're going to be working really hard, but you have to keep in mind that several years later, things will be better. And so you can't let the instantaneous pain deter you from the ultimate success.
Man braucht also einen langen Atem und viel Durchhaltevermögen, um in der Wissenschaft Karriere zu machen, als Frau sogar besonders viel.
Und um die Geheimnisse der Axolotl aufzudecken, ja dafür sowieso.
Für heute sagen wir danke fürs Zuhören.
Und wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid bei Rätsel der Wissenschaft.
Jeden zweiten Mittwoch, überall wo es Podcasts gibt. Ich bin David Rennert.
Und ich bin Tanja Traxler.
Diese Folge wurde von Christoph Neuwirth produziert.
Bis zum nächsten Mal.
Bis dann.
I really like to work on black box problems, where you have to develop a new method to understand what's going on and really break open the black box.